Ja. Ich weiß nicht, was fällt dir denn zu Halloween ein? Also war jetzt irgendwas Kürbisse teurer geworden?
Paar geile Halloween-Tipps vielleicht.
Ach so, ein paar geile Halloween-Tipps.
Jetzt, Horrorfilme oder jetzt, was? Wo Halloween vorbei ist, wenn wir die Folge veröffentlichen.
Ja.
Herzlich willkommen. Herzlich willkommen bei 10, 2, 4. Ich habe dir gerade gesagt, ich starte die Aufnahme und dann spiele ich das Intro und dann geht's los. Und dann guckst du nur ins Handy. Herzlich willkommen, Dave.
Hi.
Und Luis ist auch da.
Howdy.
Gruselig ist es draußen. Mann, ich weiß auch nicht, wie ich darauf kommen soll. Mir ist nur gerade eingefallen, dass wir als erstes über Halloween reden wollten und mir ist nichts anderes eingefallen als gruselig.
Ja, das
habt ihr Kinder draußen gesehen?
Ich habe Kinder draußen gesehen. Ja, ich habe tatsächlich ein Kind gesehen mit dem klassischen Bettlaken-Geistkostüm.
Nein.
Ja.
Dafür Props auf jeden Fall. Das finde ich ganz großes Kino.
Ich habe eine Hexe gesehen eben draußen.
Auch nicht schlecht. Ja. Ich habe morgen meinen Nachbarn, der hat sein Kind nach Hause gebracht, in den Kindergarten gebracht. Das hat er irgendwie auch so Teufelshörner und so, das volle Programm.
Hm. Und zu deiner Geburtstagssause habe ich, als ich zwischendurch kurz draußen in der frischen Luft war, vor der Bar, kam auch eine Gruppe Menschen vorbei mit an dem Tag schon Kostüm. Mhm. Ich glaube, die waren alle Spanier, spanischstämmig, südamerikanisch. Ich glaube, da gibt es nochmal einen extra Feiertag oder sowas.
Oh, ja. Ja.
Dias de los Muertes oder
das kann,
sowas.
Das kann Dias sein.
Muertes. Das war gestern eine Frage beim Kneipenquiz.
Ah.
Shoutout, krass böser Wolf, Kneipenquiz.
Und einer von denen hatte so eine transparente, hier ist eine vage Gesichtsformmaske.
Ah, okay, krass.
Das sah recht creepy aus.
Das ist am 2. November, der Tag der Toten.
Ja, ja.
Aber was soll denn das andere?
Das kann man auch noch davor feiern.
Ist nicht, ich habe das Gefühl, dass Halloween seit geraumer Zeit, so wie in Berlin ja alles, irgendwie länger gefeiert wird, als es eigentlich stattfindet. Dass Halloween auch mindestens so eine 3-Tages-Veranstaltung ist.
Mm.
Einen Tag davor, am Tag selber und noch einen Tag danach ist auch noch legitim.
Ja, dadurch, dass es halt von Amerika hier rüber schwappt und nicht unser Feiertag ist und wir da kein Konzept von haben. Aber ich glaube, in Amerika ist es genauso, aber aus denselben Gründen, warum es hier mit Weihnachten so ähnlich ist, weil halt schon Wochen vorher angefangen wird, den ganzen Halloween-Kram halt unter die Leute zu bringen. Und
ja, aber ich glaube, es gibt wenige, die jetzt in Amerika noch am 1. November eine Halloween-Party feiern.
Nee, ich
glaube, das stimmt allerdings, ja.
Das wahrscheinlich nicht.
Ich glaube, 31. ist wirklich der Tag. Und dann.
Ich glaube, das hat halt wirklich was damit zu tun, dass der Deutsche an sich hier keine Ahnung von diesem Fest hat.
Naja,
deswegen feiert man halt irgendwie so, wie man es glaubt.
Das ist halt Fasching nur 10 Tage früher.
Ich finde das genau. Ich finde das ja auch eigentlich ziemlich witzig, weil die Definition von Silvester, die ich von meinen Eltern früher erklärt bekommen habe, ist, dass man mit dieser Knallerei und mit dem Abfeuern von Feuerwerk die Geister des bösen Vorjahres irgendwie austreibt oder sowas.
Bestimmt.
Kann man sicher, es steht bestimmt irgendwo im Internet, steht das bestimmt auch genau so.
Klingt sehr fernöstlich.
Ist das nicht eigentlich bei Halloween dann, ist das nicht eigentlich so ein bisschen ähnlich?
Keine Ahnung, ist Halloween nicht eher so, ja, es kann sein. Ist es alles auch, wenn ich Silvester google, kommt Silvester Stallone. Warum nicht Silvester?
Vorwurf des sexuellen Missbrauchs
mit gegen I, nicht
Silvester
mit
Stallone. Oh, nicht auch noch Silvester.
Auch noch Silvester. Ja.
Ja, wobei, das kann ich mir bei dem auch.
Ich habe auch Silvester falsch geschrieben, ne?
Ja, habe ich doch gerade gesagt, mit I, nicht mit Y.
Silvester.
Ich glaube, ja, Halloween, ich habe keine Ahnung. Ihr könnt mich da draußen korrigieren, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, Halloween ist tatsächlich auch so ein Ende, so Herbst, Anfang, Mitte Herbst und wir müssen da so ein bisschen die Geister irgendwie gruseln oder so, die Toten gruseln und so.
Also es gibt ja viele so eine Bräuche irgendwie, ich weiß gar nicht, war das im Harz oder sowas, da gibt's ja dann auch noch irgendwie Walpurgisnacht und sowas, das ist dann jetzt auch irgendwie so
in dem Zeitraum. Aber Walpurgisnacht ist ja bei den Franken, in Bayern ist Walpurgisnacht und auch in Berlin, nee, eigentlich nur in Berlin, Walpurgisnacht ja die Nacht vor 1. Mai.
Echt? Ist das, ist das dann auch im mythischen Kontext auch?
Das kann sein, so?
Das weiß ich nämlich, ja okay, dann bringe ich da was durcheinander.
Das ist das Gegenteil.
Ja,
ist dann der Frühlingsanfang. Da muss man die Geister wieder alle einladen.
Ah, okay,
hat man sie übertrieben über den Winter, dann muss man sie wieder zurückholen.
Gibt es hier kirchliche Feiertage, die direkt irgendwie die Toten zelebrieren oder so?
In Berlin gibt es keinen einzigen kirchlichen Feiertag. Wie gesagt, da gibt es den Reformationstag einmal alle 500 Jahre und das war's.
Schlecht. Ja, scheiße für alle Leute, die das verpasst haben.
Ja.
Und
der war letztes Jahr.
Und wenn ihr noch nicht in der Schule wart, auch scheiße.
Der war letztes Jahr, ja.
Nee, aber
ich weiß nicht. Ihr habt ja gerade eben im Vorgespräch schon
eine Hasstirade
von mir bekommen. Die evangelischen Kirche. Wir haben evangelische Zuhörer. Betreibe die nicht. Ich positioniere mich ja immer in dem heiligen Berlin als der Christenversteher, aber eigentlich so viel Ahnung habe ich dann doch nicht. Ich habe ja genug Ahnung, um Berliner zu beeindrucken. Aber wenn du mich sowas fragst, Allerheiligen ist, gibt es Allerseelen auch noch?
Frohnleichnam?
Frohnleichnam meine ich. Ja, Frohnleichnam ist so, da geht man zu
den Gräbern, oder?
Zu den Gräbern,
ja. Ja, genau. Da gedenkt man den Toten, oder?
Genau, Allerheiligen ist ein christliches Fest, an dem Allerheiligen gedacht wird. Und das ist ganz ehrlich nicht mehr so wichtig, weil heutzutage wird ja jeder zweite heilig gesprochen in der katholischen Kirche. Das ist auch so ein großer Skandal, ja. Früher musste man wirklich was machen und dann 500 Jahre tot sein, bevor man heilig gesprochen wird. Heutzutage muss man ein bisschen gespendet haben und
jeder, der nicht erwischt wurde, wenn Kinder angrabbeln, wird heilig.
Genau, wird direkt einen Tag nach seinem Tod heilig gesprochen.
Alter.
Und was war das andere? Fronleichnam, ja genau, Fronleichnam ist das andere. Fronleichnam. Aber ich glaube, Allerheiligen ist auch ein stiller Feiertag in Bayern, wenn mich nicht alles täuscht. Das Hochfest im Kirchenjahr der katholischen Kirche, in dem Brot und Wein gefeiert wird, ne? Ist doch was anderes.
Achso, da geht's um Jesus Leichnam.
Da geht's um, ja, genau. Der wird dem Leichnam Jesu gefrönt.
Gefrönt.
Ich glaube, Allerheiligen ist ein stiller Feiertag. Allerheiligen, stiller Feiertag, Bayern. Ja.
Will den ganzen Tag schwiegen?
Ne, stille Feiertage, Tage sind ja dieses komische bayerische Konzept, was auch am Karfreitag ist, wo Tanzverbot herrscht.
Ah ja, stimmt. Okay. Das war die Nummer. Ja.
Und das habe ich auch schon live erlebt. Also ich war auch schon feiern an so Karfreitag oder davor halt, also am Abend davor. Und dann ist um 12 Uhr werden die Tanzflächen dicht gemacht und die Clubs schmeißen Leute raus. Weil, was sollst du sonst noch machen? Weil es das nicht gibt. Und Konzerte anmelden und so gibt Probleme.
Aber gibt's denn da eine Feiertagspolizei?
Das ist Ordnungsamt halt.
Also es ist dann wirklich auch richtig verboten, ja?
Ja, was heißt verboten? Muss halt, also es ist nicht verboten, dass du jetzt ins Gefängnis kommst. Also es ist eine Ordnungswidrigkeit.
Ja, du musst halt Geld bezahlen halt, ja.
Genau, aber das ist, Bayern ist, glaube ich, das einzige Bundesland, was so stille Feiertage zelebriert.
Okay.
Und in dem Alter, in dem ich ja jetzt bin, komme ich ja mittlerweile auf den Punkt, dass ich auch sage, naja, also zweimal im Jahr kann man ja mal still sein. Muss es denn sein, dass die jungen Leute immer und ständig den ganzen Tag Halligalli und dann...
Ja, anscheinend haben wir Halloween adoptiert, also die Menschen suchen immer nach einer Gelegenheit zu feiern. Ne?
Ich finde auch, in Bayern könnten einfach momentan eine Menge Leute einfach mal still sein.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Aber wir waren ja noch bei Halloween. Und ja. ich hab's eben schon als Wunsch geäußert, aber ich wollte mal fragen, wie steht ihr denn eigentlich zu diesem Verkleidungsding? Mögt ihr das?
Also eigentlich nicht. Also ich habe kein Problem, wenn sich Leute verkleiden, aber für mich einige meiner besten Freunde verkleiden sich.
Also ich finde, ich habe mich schon sehr lange nicht mehr verkleidet. Letztes Jahr an Halloween gab es tatsächlich von meiner Arbeitsstelle eine Halloween-Party. Und da haben wir den Auftrag bekommen, es war so teammäßig auch, mussten alle so einen Raum dekorieren. Und das Thema war quasi, wir mussten einen Raum nach einem Horrorfilm dekorieren, was okay, anscheinend für die Leute, die das sich überlegt haben, als eine gute Idee wirkte. Aber wenn du darüber genau nachdenkst, jetzt stell dir mal fünf Horrorfilme, ja? Sag mal fünf Horrorfilme.
Blair Witch Project,
Halloween 1,
Der Weiße Hai. Okay, das ist kein... Ja, Poltergeist,
Der Exorzist,
und Psycho.
Und jetzt dekorier mal einen Raum wie Psycho.
Das ist ziemlich schwer.
Ja, dekorier mal einen Raum wie Halloween.
Naja, dann würde ich halt ihn dekorieren wie an Halloween.
Aber ein Raum dekorieren nach einem Horrorfilm ist nicht so einfach, weil die meisten Horrorfilme daraus bestehen, dass es quasi irgendwie so ein Monster oder so gibt. Das heißt, du hast dann einen Typ, der dieses Monster ist und was dann so, ja. Also deswegen, was wir tatsächlich gemacht haben, war Exorzist. Und das hat ganz gut funktioniert. Wir haben so ein Bett aus Tischen gebaut, haben uns dann, was ein kurzer awkward Moment für mich war, weil ich bei eBay Kleinanzeigen nach Kinderpuppen gesucht habe. So Schaufensterpuppen in Kindergröße. war kurz ein bisschen dark, aber gut. Dann haben wir das irgendwie so dekoriert und haben dann auch so ein bisschen, weil bei uns einer so ein bisschen so Bock drauf hatte, so eine Mechanik gebaut, dass diese Puppe auch so gewackelt hat und so aus dem Mund auch so grüne Soße rausgespuckt hat.
Geil.
Also, war wirklich sehr sophisticated, was wir da gebaut haben. Und das Kostüm, was wir alle anhatten, war, wir haben uns alle als Priester verkleidet. So als guter Südstaatenpriester, schwarzes Hemd, schwarze Hose, einfach so ein weißes Ding ins schwarze Hemd rein, Kreuz umgebunden, ja, und dann warst du halt Priester. Das war ganz nice.
Also wenn ich mich verkleiden würde, dann müsste es wirklich mit den Materialien, die ich habe, irgendwie on point sein und nicht so obskur, dass mich jeder fragt, was es ist.
Ja.
Weil es jeder zum
Beispiel. Also ich finde das Konzept Verkleiden eigentlich cool und ich habe da eigentlich Spaß dran, aber ich bin sehr ungern an Orten, wo man verkleidet kommen muss.
Hm,
also
ja.
So,
ja. Gerade so Halloween, jetzt, meinst du, oder sowas?
Fasching, also genau, Motto-Partys, und so also Fasching und Karneval, und auch so in Deutschland eine Halloween-Party von so die Erwachsenen.
Ja.
Und dann alle verkleiden die so ein bisschen crazy.
Da wird Kürbissuppe gemacht.
Oh, das finde ich so. Das sind Partys, auf die ich nicht so Bock habe.
Und so Rote Grütze hat dann so oder Namen so, wie so Hasenblutsaft oder so ein Scheiß, weißt du, so.
Hasenblutsaft.
Egal, aber ihr wisst, was ich meine.
Gut improvisiert.
Ja, ihr wisst, was ich meine.
Ja, du hast
so recht. Halt auf gewollt. Das ist ein lustiges ganz, Horrorbuffet.
Ganz schwierig. Ja. Also von daher gesehen, irgendwie verkleiden, cool, aber irgendwie da, wo man sich halt als Erwachsener verkleiden kann, nee, nicht so mein Ding irgendwie.
Ich glaube, das letzte Mal, also ich habe eigentlich verkleiden war höchstens so im Kindergarten und in der Grundschule halt noch so ein Ding. Ich weiß, ich hatte sogar relativ viele so Faschingskostüme, wenn man so Schulfasching hatte. Weiß nicht, ja, ich war Pirat, dann war ich war sogar mal so ein Sultan, da hatte ich extra so einen richtigen Turban, da hat meine Mutter extra damals in unserem Tunesien-Urlaub, der erste Urlaub außerhalb von Europa nach der Wende, den meine Eltern gemacht haben, sind wir nach Tunesien. Und da hat meine Mutter sich extra von jemandem dort beibringen lassen, wie man Turban bindet und so ein Turban-Tuch gekauft.
Super
so
Cultural Appropriation übrigens.
Ja, total.
Meine Kultur ist kein Kostüm.
Hatte ich halt natürlich so ein Plastik, hatte ich so ein Plastikkrummsäbel und sowas. Und,
ja.
Ja? Ich hatte, da hatte ich dann auch so einen komischen Degen und sowas.
Geil.
Und
irgendwie die Haut so ein bisschen braun angemalt.
Hey.
Nee, Blackface war damals noch nicht.
Nee, Brownface wäre es ja dann gewesen.
Ach so.
Das war damals noch okay eigentlich.
Nee, aber das
ich glaub, kam Blackface auch nicht, ist schon lange
das kam nicht auch nicht okay. In Frage. Also generell, ich glaube so, Schminken fand ich auch nie so geil. Also mir so Sachen ins Gesicht klatschen. Also Schminke.
Ich habe auch keine crazy, Faschingskostüme als Kind. Ich war halt irgendwie Cowboy.
Ja, das wollte ich immer sein, aber da waren meine Eltern immer voll dagegen, weil es hieß, du kriegst keine Plastikknarren. Also hier so.
Oh.
Sowas gab's bei meinen Eltern nicht. Ich hatte auch keine Armeespielzeuge oder sowas. Sowas durfte ich nicht haben oder so.
Und wie sehr hattest du dann Bock beim Kumpel, der das hatte, damit zu spielen?
Ich hatte kaum welche, die das auch hatten, weil fast alle Kumpels, die ich hatte, bei denen war es auch verboten. Aber ich habe dann, ich kann mich erinnern,
bist du in einer Kommune aufgewachsen?
Muss ich gerade sagen.
Nee, aber meine Eltern haben irgendwie schon ziemlich drauf aufgepasst, dass ich irgendwie kein Kriegsspielzeug oder sowas benutze oder habe oder sowas. Und das ist nämlich auch witzig, weil ich wollte damals immer eine Batman-Action-Figur haben. Mhm. Und auch die durfte ich nicht haben.
What?
Weil meine Mutter, Shoutout an meine Mutter, aber sie fand das halt nicht cool, also sie konnte mit Batman halt auch nichts anfangen und sowas und deswegen hatte ich die nie und es ist nämlich lustig, ich kann mich heute noch dran erinnern, dass ich dann halt, ich hatte so ein schwarzes Matchbox-Auto und das sah halt aus wie so ein Sportwagen und das war halt mein Batmobil als Ersatz so, ne? Und Batman war, aber weil ich ja nicht anders wusste und auch keinen Batman-Film bis da geguckt habe, war Batman für mich immer böse.
Ach so,
ja, also ich dachte halt, der war böse.
Ja.
Und aber so hat man sich dann seinen Ersatz irgendwann gesucht. Aber ja, so Actionfiguren.
Und ist trotzdem aus was aus dir geworden?
Ja, also ich meine, mittlerweile weiß ich auch, dass Batman gut ist. Also es ist alles in die richtige Richtung gegangen.
Sehr gut.
Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich dann eine ganze Zeit lang nämlich angefangen habe, Verkleiden ziemlich scheiße zu finden.
Ja.
Also ich war einmal, mit 8 oder 9 war ich im Rheinland bei meiner Tante, beim Onkel. Und da waren wir mal beim Umzug.
Aha.
Und es war total bescheuert. Also ich habe das auch, da stehen sie da wie so nach Hunger bettelnde Vollidioten am Straßenrand schreien, Kamelle, Kamelle, und warten darauf, dass ihnen irgendjemand so diese, kennt ihr diese quadratischen, im Supermarkt eingepackten Kaugummis, also Kaubonbons, dass sie die so ein Kilo Sack so, trash, so irgendwie trash auf den Boden werfen kleiden, oder halt irgendwie so 6 Stück einfach in die Menge fallen und kriegst sie die ganze Zeit gegen die Stirn und sowas. Und also es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht, ich habe das auch irgendwie nicht verstanden. Ja, dann wurde es eigentlich irgendwie, wurde es immer weniger. Und dann war ich letztens tatsächlich auf einer Motto-Party. Mhm. Also was heißt letztens, auch schon 2 Jahre her. Und da war das Motto Space Night.
Space Night. Als was bist du gegangen?
Klingt irgendwie ein bisschen.
Als Raumfahrer.
Nee, das ist ja das Ding an Motto-Partys. Es ist ja eigentlich egal, was du anziehst. Ja, ätzend. Es steht jeder irgendwie hin mit was Lustigem an.
Ja.
Stand ich da mit so einer, weiß ich noch, im Humana, habe ich irgendwie so eine neon-orange Mütze gekauft, wo so noch orangene Haare dran waren. Die hat mir meine Freundin dann noch zu 2 so Zöpfen geflochten. Und dann hatte ich noch eine Glitzer-Leggings an. Fertig.
Glitzer-Leggings ist aber nicht schlecht.
Glitzer-Leggings ist eigentlich ziemlich geil. Ja. 10 € beim vietnamesischen Verkleidungsshop eures Vertrauens. Fand ich ziemlich lässig. Und mittlerweile ist das sogar eine Sache, die mir mitunter so ein bisschen Spaß macht. Also, weiß nicht, auch wenn du einmal im Humana reingehst, was du da für Scheiße findest, ne? Hier irgendwie so, ich hatte dann irgendwie, habe letztens erst ein Foto gefunden, was ich dann da auch gemacht hatte, gab es irgendwie so ein Karate-Kimono, der sieht so ein bisschen aus wie der Anzug von Son Goku irgendwie. Da gibt's so viel Scheiße.
Das wäre auf jeden Fall ein Kostüm für mich. Ich würde auf jeden Fall so als Kung-Fu-Kämpfer gehen. So einen schwarzen Anzug mit diesen Dingern und dann so mit diesen, weiß nicht, und dann plus diese weißen Schnüre und dann so weiße Ärmel und weiße Socken an und so. Da würde ich auf jeden Fall als Kung-Fu-Joy gehen.
Johannes, sorry, dass ich mir jetzt diese ketzerische Frage erlaube, aber hattest du jemals in deinem Leben eine Lederhose an?
Eine Lederhose?
Ja.
Meinst du eine bayerische?
Eine bayerische Lederhose.
Klar, auf jeden Fall. Ja. Ich hatte als Kind eine Lederhose. Ich fand die auch als Kind scheiße, glaube ich.
Hm. Ich stelle mir das super unbequem vor.
Aber ich fand als Kind sowieso, ist es eigentlich gar nicht. Hm. Eine Lederhose, also ich weiß es als auch nur anekdotisch, aber mein Vater hatte so eine Phase, wo er irgendwie ganz viel Lederhose getragen hat. Hm. Und das war tatsächlich eher so eine Chillerhose. Das war, weil die halt, die ist halt eigentlich gemütlich, ist eigentlich wie so eine Jogginghose, bloß dass du halt was ordentliches an hast. Und der hat viel Lederhose getragen. Das war auch so ein bisschen so ein Joke. Also ich glaube, mein Vater hat auch immer komische Dinge gemacht. Er fand immer komische Dinge witzig. Und Lederhose war halt auch mal witzig irgendwann.
Ironisch Lederhose tragen, das ist
ja so ein bisschen
nach so einem neuen Trend so, irgendwie.
Ich glaube, mein Vater, glaube ich, auch für damalige Zeit wahrscheinlich auch ziemlich wild. Lederhose, Birkenstock und offene lange Haare. So, das ist natürlich auch irgendwie so ein Outfit, was in Bayern jetzt irgendwie
bisschen aneckt.
Ja, speziell ist auf jeden Fall.
Es ist auf jeden Fall, nimmt es bestimmte Dinge sehr aufs Korn so.
Also ja.
Kann ich aber nachvollziehen, dass man das auf eine ironische Weise tragen kann. Also hätte mich nur mal interessiert.
Es gibt schon auch so ein, das darf ich mir nicht, das sage ich jetzt so wieder und dann wird es wieder so ein bisschen belächelt von euch, aber es gibt schon auch in Bayern und in dieser bayerischen Bayern-Kultur, es gibt da auch schon so eine Punkrock-Attitüde. Also so dieses, also man kann schon auch irgendwie Bayern feiern, aber dann trotzdem so die konservative Klischee-Spießer-Bayern-Tum dann auch scheiße finden. Also man kann Lederhose tragen und trotzdem gegen Bayern sein. Also gegen das bayerische Establishment sein. Mhm. Ja, also es ist ja schon auch so, dass man sich auch die gegen die Obrigkeit sein, ist in Bayern tatsächlich nicht so ungewöhnlich, wie man immer denkt. Also man denkt immer, in Bayern sind alle so, das sind eher die Preußen wieder, ne? Also, um wieder auf die Preußen zu bashen.
Die Preußen haben dir nichts getan, ja.
Weiß nicht, schon ein bisschen was irgendwie.
Wie heißt der, dieser bayerische Liedermacher, dieser Reggae-Liedermacher?
Ich hab schon. Hans Söllner und so, meinst du? Nee, Hans Söllner ist dieser Kiffer, oder? Hans Söllner ist der Kiffer?
Ich glaube, ich meine Hans Söllner.
Ja, es gibt genau, solche Freaks gibt's schon. So Typen, die irgendwie, die Bayern sind auch so Öcks, so komische Aussteiger-Öcks gibt's in Bayern auch. Weißt du, was ich meine? Die gab's schon in den 80ern. So, und die gab's schon immer.
Also einen habe ich, glaube ich, mal getroffen. im Sommer jetzt.
Ja.
Der kam auch an, hatte halt den also einen derben bayerischen Akzent und fing dann an, uns irgendwie voll zu texten, hat einen Joint nach dem anderen gedreht und hat dann irgendwie erzählt, ja, ich saß schon mal im Knast und hat komische Sachen erzählt und war irgendwie so freischaffen, irgendwie so Künstler oder so und hat ein Atelier gehabt und dann habe ich gesagt, ihr habt mit dem ganzen Scheiß nichts mehr am Hut und wollt nur noch weg da und hat dann noch irgendwie was von Amerika erzählt, ganz wie der Typ. Ich habe, glaube ich, seine Visitenkarte habe ich immer noch in meinem Portemonnaie. Das war eine lustige Begegnung. Aber Halloween.
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 Haben wir gute Halloween-Empfehlungen jetzt, wo Halloween vorbei ist?
Das sind dann immer so die abgedroschenen Sachen, so Horrorfilme?
Ja, ich weiß
Fehlt man sowas noch?
Ich weiß auch nicht.
Also
ich habe eine Empfehlung, aber das ist wieder ein bisschen, ich finde, dass das insofern, also ich finde, das spiegelt so einen Halloween-Style wieder, dem ich sehr zugeneigt bin, auch aus meiner Teenager-Zeit. Shoutout an der Daniel ist cool, der hat es nämlich ausgegraben und ist definitiv auch starke Inspiration und er hat auch ähnliche Gefühle Richtung Halloween. Und zwar ist es so eine gemütliche Halloween-Stimmung. Also Beispiel ist zum Beispiel Nightmare Before Christmas. Mhm. Das ist halt auch Christmas, aber es ist auch irgendwie so ein Halloween-Flair, der so ein Tim Burton.
Also das Grusel, ist so eine, Grusel-Weihnachten.
Genau, das ist irgendwie, das ist jetzt nicht Horror oder so, das ist einfach nur so eine coole Weirdness. Und es gibt eine Netflix-Serie.
Ach, du meinst die Sabrina-Neuauflage?
Nee. Die habe ich auch noch nicht angeschaut. Es gibt eine Netflix-Serie, die heißt Over the Garden Wall. Mhm. Habt ihr die vielleicht gesehen? Weil bei Netflix sieht man ja eh nicht mehr, was es gibt.
Ich hab ewig nichts mehr auf Netflix geguckt. Ach doch, nee, stimmt nicht. Heute habe ich was
auf Netflix. Das ist ein Cartoon. Und der sieht voll aus wie so ein super Kinder-Cartoon. Ich tu mal hier auch die Kamera umschwenken. Und das ist eigentlich so ein bisschen, ich würde fast sagen, es hat auch leichte Züge. Also es ist schon ein moderner Cartoon, der auch so Züge hat von Adventure Time und so 10 Folgen Miniserie, wo jede Folge auch nur so 15 Minuten geht. Also das kannst du auch echt easy, super sich weggucken. Und es ist alles immer so ein bisschen gruselig und ein bisschen weird und ein bisschen absurd und
aber geiler, manchmal so geiler
bisschen, Style. Aber trotzdem immer wieder kindlich und lustig und spaßig. Also wer Lust auf so eine gemütliche Serie hat, die geht wahrscheinlich auch noch easy am 1. November oder im November. So grundsätzlich. In Amerika vielleicht nicht, aber in Deutschland Over the Garden Wall ist auf jeden Fall so ein Halloween-Feel, was ich irgendwie gebrauchen kann.
Ich habe, also es klingt erstmal ganz cool, wobei ich, ich glaube, ich habe seit hier, wie hieß das, Disenchantment, habe ich, glaube ich, auch keinen Zeichentrickfilm mehr gesehen. Aber mir fällt gerade noch ein Tipp für die Leute, die gerne spielen. Und nein, es ist nicht Red Dead Redemption, weil das ist nicht wirklich gruselig.
Düstere Sachen erlebt.
Ja, doch, Red Dead Redemption. Doch, das stimmt. Kommen wir vielleicht noch zu.
Ja.
Könnt ihr euch noch an PT erinnern? Mhm. Das war ja das damals geplante Videospiel von Konami mit Hideo Kojima. Silent Hills. Sollte das ja werden. Und das war ja diese Tech-Demo, spielbare Demo dazu, die es mittlerweile auch nicht mehr im PlayStation Store gibt, weil sich das ja wegen lizenzrechtlichen Gründen nicht mehr erschließt. Und es gibt da jetzt so einen geistigen Nachfolger von, der nennt sich Visage.
Visage?
Visage, ja. Und der, ich weiß gar nicht, von welchem Hersteller der ist. Ich habe da jetzt letztens auch nur mal so im Stream irgendwie so zugeguckt. Ich weiß, dass mich PT damals übelst geflasht hat. Also ich habe die Demo mit verschiedenen Freunden damals mehrmals durchgespielt, weil das einfach so krasser Abfuck war. Und das ist bei Visage nicht anders. Also ich habe mich selbst beim Stream gucken hart gegruselt. Also es gibt's jetzt auch mittlerweile schon. Und wer an sowas rankommt und sich darauf einlässt, der kann dabei viel Spaß haben. Mhm. Ich habe auch letztens dieses Remake von Resident Evil auch noch mal gespielt. Mhm. Also das, was es für ein Gamecube auch gab, was dann noch mal für die PlayStation 4 geportet wurde. Es war auch wieder verdammt geil. Also ich weiß gar nicht, ob ich den ersten Teil damals wirklich ernsthaft gespielt habe. Aber Resident Evil 1 ist auf jeden Fall auch immer noch geil spielbar, also vor allem auch in der Version, es macht geil immer noch spielbar. Spaß. Ja. Geil spielbar, es ist gut spielbar, es macht immer noch Laune. Ich freue mich auch ein bisschen auf diesen zweiten Teil, der noch kommt. Aber das jetzt vielleicht nur mal so als Halloween-Tipp vielleicht, ohne jetzt die krassen Tipps für Halloween zu droppen.
Ich habe heute erst in einem Podcast gehört, dass in dem neuen Halloween-Film, der jetzt gerade rauskommt, ein wichtiger oder jetzt ein wichtiger Plotpoint ist, dass zwei Podcaster quasi, die so einen True-Crime-Podcast machen, quasi auf den Spuren von Mike Myers unterwegs sind.
Ah, okay.
Und ihn auch interviewen. Und das ist quasi ein wichtiger Plotpoint. Und also so weit ist es schon gekommen.
Ich habe das, ja? Hab das auch schon gehört und ich von verschiedenen Kritikern wurde das so ein bisschen belächelt, so auf Zwang am Zahn der Zeit sein zu wollen.
Ja.
Aber ich habe voll Bock auf den Film, weil ich erst vor 3 oder 4 Monaten überhaupt zum ersten Mal den alten Halloween-Film geguckt habe.
Ja.
Was aber wirklich richtig geil war. Also der Film
ist super
unfassbar gut.
Der ist super gut.
Und mal gucken, ich bin gespannt.
Ja.
Dauert bestimmt noch ein bisschen, bis ich ihn gucken kann.
Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob der schon in deutschen Kinos läuft.
Ja, doch, ne? Der läuft jetzt seit letzte Woche Donnerstag.
Muss ja. Halloween und so.
Ja, klar. Das bedingt sich ja gegenseitig, dass das jetzt läuft.
Ja, auf jeden Fall. Ja, aber verkleiden, weil das ist dann natürlich eher das, was wir heutzutage machen. Wir tauchen in immersive Welten ein.
Und wie?
Und hätte ich vorhin nicht gesagt gruselig als Intro in diese Show, hätte ich wahrscheinlich gesagt Howdy.
Ja, aber so habe ich ja Hallo gesagt, dass du es mitgekriegt hast.
Aber das spreche natürlich von dem Überphänomen und Hype Train Choo-Choo, Hype Train Robbery. Red Dead Redemption 2.
Was ist denn das?
Das ist ein Videospiel, Dave. Was ist denn das für ein Videospiel?
Das kam raus für ein Gameboy.
Wow. Geil, das würde ich ja gerne mal sehen. Einfach so ein 2D-Jump'n'Run.
Und das ist ein Western-themed Mathe-Lernspiel.
Wie viele, also wenn der Held zwei in den Kopf schießt und dann nochmal zwei, wie viele Leute hat er dann erschossen?
Na, du musst, wie viel ist dein Zirkel, dein Chor und wie viel ist dein Ding? Und dann kannst du, okay, Red Dead Redemption von Rockstar, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das noch erzählen müssen, aber ist
ich,
quasi.
Ich finde es gut, dass das für so ein Lernspiel halt an jeder Ecke fucking Plakate hängen. Bildung muss auf jeden Fall irgendwie ein bisschen gefördert
das
werden.
Das ist wirklich krass. Also hätten sie wirklich jede Plakatfläche, die es in Berlin gibt, genommen, ne? Also das ist wirklich krass.
Ja. Also sowas haben, also ich kann mich auch nicht erinnern, dass das für irgendein Spiel jemanden der.
Also für GTA 5 war es so in dem, das fällt mir jetzt aber mehr auf, als ich irgendwie dachte. Und das Red Dead
auf jeden Fall.
Nur, da habe ich Plakate gesehen, da hat's, die haben gar nicht in den Kontext irgendwo rumgepasst.
Ja, also ich weiß auch noch exakt, was du meinst. GTA 5 war damals, da gab es auch große so Riesenplakate an der Torstraße in Berlin und so. Ja. Und da war dann so, Moment mal, das ist ein Videospiel, so was geht denn hier ab? Ja. Und gut, Red Dead Redemption ist da irgendwie durch, GTA im Wilden Westen, obwohl es gar nicht so wirklich im Wilden Westen spielt, sondern eher so im wilden mittleren das
1899 Westen. Spielt es.
Ja, und es ist auch eher so das Ende des sogenannten Wilden Westens ist, aber ich und Louis sind auf jeden Fall tief drin. Wie viel Prozent bist du mittlerweile, weißt du es?
Story bei 39%.
Okay.
Und bei, also so Gesamt, also der Gesamtfortschritt war ich jetzt so bei 47%. Also so mit allem Scheiß, den man so drumherum machen kann.
Ja.
Es ist aber auch wirklich wahnsinnig schwer, da die Waage zu finden, weil natürlich, also ich habe mich, also erstmal, also es ist unfassbar, wie ich das zelebriert habe, ja. Also wie man diesem Event ja so entgegengefiebert hat. Also ich zumindest, ja. Ich meine, ist jetzt ja auch nichts Neues, ne? Ich lasse mich ja auch leicht hypen, aber es ist halt auch bei Red Dead Redemption 2 extrem schwer gewesen, dass es nicht passiert, ja.
Ja.
Weil du.
Und es ist ein guter Hype, weil er ist nicht enttäuscht.
Genau, weil der Outcome war ja auch, also dass das Ganze am Ende eben gut wird. Die Wahrscheinlichkeit war ja auch das einfach wahr, extrem hoch. Ja?
Das wohl war, ja.
Und wo ihr gerade noch das mit den Werbeflächen angesprochen habt, ich kann mich halt noch erinnern, als damals der erste Teil rauskam, hing selbst da bei meinen Eltern hinten in Adlershof hing Werbung für den ersten Teil. Und ich wusste noch, boah, das sieht voll geil aus, ich will das spielen. Und da war dann natürlich noch die Enttäuschung, für einen PC gibt's das halt nicht. Und dann habe ich das halt erst viele, viele Jahre später gespielt. Und dann kam halt die Woche, wo ich wusste, okay, am Freitag kommt es raus. Und dann, die ganze Woche schon, krass, am Freitag, ne? Und dann kommt es endlich raus und so. Und dann bin ich am Donnerstag schon irgendwie von der Uni dann Fahrrad nach Hause gefahren und im GameStop vorbei und gefragt, hey, gibt ihr das schon raus? Und so, und so, ja klar. Dann haben sie da einfach hinten irgendwie.
Da gibt es auch keine Regeln
mehr. Haben sie halt also irgendwie hinten einfach, sind sie hinten an so einen Schrank gegangen, der da hinter dem Tresen steht, schieben den auf und alles voll mit Red Dead Redemption mit Vorbestellungen. Da habe ich das Ding halt direkt mitgenommen, wusste, krass, ich kann das jetzt einfach jetzt schon spielen. Dann bin ich erstmal nach Hause gegangen, ganz entspannt, nochmal schön die Couch aufgeräumt, den Fernseher.
Vorbereiten,
den Fernseher, ne? Den Fernseher quasi abgerückt, auf den Couchtisch gestellt.
Aber mir exakt das Gleiche.
So rangezogen und dann, ne, dann CD eingelegt und gemerkt, scheiße, jetzt muss ich das Ding erstmal fast 2 Stunden installieren, weil das irgendwie 92 Gigabyte sind. Und dann habe ich auch wirklich erst so zur Primetime, ne, so wie wenn der gute Film anfängt, habe ich erst um 20 Uhr auch angefangen zu spielen. Und das war wirklich, also dieses Kribbeln, ne? Das Kribbeln, dass der Ladebalken, dass der Installationsbalken fertig wird, das ich habe es einem Kumpel geschrieben, das hatte ich das letzte Mal, glaube ich, als ich 1998 an Weihnachten Tomb Raider 3 installiert habe. Und wusste, fuck, jetzt kann ich
Tomb Raider 3 spielen. Leute, die ohne PC aufgewachsen sind, die kennen das gar nicht.
Ja, das ging ja dann auch in den, ging ja dann, das dauert ja voll lange zu installieren, so ein Scheiß und so. Ja. Gewöhnt euch mal dran, das wird halt in Zukunft nicht besser werden, wenn die Spiele
immer sind. Ja, World of Warcraft PC hatte 6 CDs, das ging
ab. Ja, wow. Ja, und selbst die Retail, also selbst die Disc-Version hat ja auch 2 CDs, so, ne, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal ein Konsolenspiel hatte also mit mehr als einer CD, also Installations-CD und Spiel-CD.
Was ich bisher von dem Spiel so hier und da gesehen habe, in Streams, Videos, was auch immer, lustigerweise kurz bevor ich hergekommen bin, habe ich einen Stream geschaut, nicht wegen Red Dead Redemption, aber auf dem Stream lief gerade, also der Typ hat gerade Red Dead gespielt und da war eine sehr witzige Situation, das war für den Typen, der gespielt hat und für mich so quasi das Gleiche, weil ich habe gerade in dem Moment auf mein Handy geschaut und er hat in seinen Chat geschaut und ist in dem Moment halt, wo er nicht hingeschaut hat, halt so rumgeritten und jemand anderen dem entgegenkam, sind halt die Pferde zusammengestoßen.
Das passiert so oft. Das passiert so oft.
Ja, meint, das ist ihm das erste Mal passiert und ich dachte so, wow,
krass. Nein, nicht passiert, aber ich
hab und das war das, was ich mitbekommen habe von dem Sturz und dem Impact und so, war halt, das hat sich dann auch schon wahrscheinlich krass angefühlt einfach.
Ja, ja, ja.
Also ich gebe das jetzt einfach mal nicht weiter, Johannes, weil ich weiß, du bist ja da auch sehr rational. Und du, ich
bin nicht
so rational. Immer wenn ich sage, das Spiel sieht verdammt gut aus, also zu egal welchem Spiel, dann ist ja von dir meist so die logische Reaktion, klar, Spiele sehen heutzutage gut aus, aber was macht denn das für einen Eindruck auf dich, dieses Ganze? Also ich meine, was hast denn du gedacht, als du das erste Mal in die Situation kamst und diesen Typen steuern konntest? So, was
ja,
hattest
also,
du da?
Also müssen wir nicht drüber sprechen, das. Also wenn du jetzt da draußen gerade zuhörst, ja, und du kannst mit Videospielen nichts anfangen und denkst dir, oh, jetzt quatschen die schon wieder über Videospiele, ja, und das ist irgendwie Käse und das ist doch Blödsinn und so. Das verstehe ich alles, ja. Nicht jeder Mensch kann was mit Videospielen anfangen, so. Das ist, verstehe ich, und es ist nicht jedermanns Ding, ja. Aber was die da machen, ja, das ist ein ganz anderer Level. Und die malen da im Grunde Gemälde. Ja. Die malen da Gemälde und die bauen da Theaterstücke rein auf einem Niveau, wo sich echt wahnsinnig viele andere Medien und andere Kulturstücke, die in den letzten 20 Jahren gebaut wurden, echt mal angucken können, was da so geht. Also genau wie du sagst, weil es geht nicht, für mich geht es nicht um Grafik, wow, guck mal, wie genau du die Grashalme siehst und genau wie der Regen tropft und so. Das ist alles schön, wenn man das irgendwie sieht und dann, dass das Spuren hinterlässt und so, ist alles cool, aber es ist so einfach schon allein, einfach nur die Stimmung und die Ästhetik, in der du dich da bewegst, das ist einfach wie aus dem fucking, ja, es ist einfach ein Renaissance-Gemälde, in dem du rumläufst. Ja. Und so eine Sache, die sie ja da, auf die sie ja ganz viel Wert legen, offensichtlich, dieses Immersion-Thema, dass du halt nicht das Gefühl hast, dass du einen komischen Videospielcharakter steuerst, der da irgendwie rumläuft und du drückst Knöpfe, sondern du verschmilzt so ein bisschen mit deinen Controllern und du steuerst quasi in einem Film eine Person und alle die Bewegungen, alles ist ja auch unglaublich langsam. Es dauert ja auch alles ewig.
Ja.
Und es stört mich persönlich nicht im Ansatz. Ja, es ist nicht, es ist nichts, was ich mich irgendwie so, oh, es dauert jetzt wieder ewig, bis ich da hingelaufen bin, sondern es ist so, du genießt es, ja. Und ich versuche, obwohl ich bin ja sehr schlecht im Videospiel spielen, ich versuche immer wieder, gerade bei solchen Spielen, natürlich auch dann so, ja, halt auch so, ich weiß nicht, wie der Begriff dafür ist, aber quasi auch so immersive zu spielen, ja, also so nicht irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Leute auf den Leuten rumzuhüpfen und zu versuchen, ob ich irgendwie zum Brechen bekomme und irgendwie so, weißt du, so, sondern so, wenn ich durch die Ortschaft laufe, dann laufe ich.
Ja.
Ja, ja. Ich renne nicht, ja, sondern ich laufe.
Also das ist mir auch schon extrem oft passiert, dass, also, es ist so schwer zu erklären, aber so in den ersten, ja, ich sehe, nachdem wie schnell du das Tutorial quasi meisterst oder sowas, ja.
Ja.
Ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel auch einen Kommentar gelesen, wo einer meinte, ich spiele das Spiel seit 9 Stunden und er meinte, das stimmt eigentlich gar nicht, weil ich bin seit 9 Stunden im Tutorial-Gebiet unterwegs, weil es ihn halt einfach so flasht, so, ne? Und ich habe mich aber auch dabei erwischt, dass wenn ich in einer Stadt bin, ja, und dass ich dann da nicht durchgaloppiere wie ein Vollidiot, sondern dann trabe ich halt mit dem Pferd dadurch, ja, so wie man das halt macht, ja, weil dich dieses Spiel einfach so krass umhaut. Ich weiß noch, als ich dieses erste Örtchen, was man besucht, Valentine heißt das, glaube ich, ja, das war so krass, weil auf einmal, also nahtlos, ne, das ist ja, sind ja dann auch so Dinge, die mich dann irgendwann noch flashen. Du hast keine Ladezeiten,
null
nichts.
Null Ladezeiten.
Ja, du gehst halt einfach nonstop, gehst du reitest aus der Wildnis und dann stehst du in diesem, und das meine ich nicht negativ, aber du stehst in einem Abziehbild von der Westernstadt, wie du sie schon bestimmt 1000 Mal im Film gesehen hast, aber du hast sie noch nicht 1000 Mal so gesehen, sondern sie ist so krass greifbar, sie ist, die hat, die, da steckt so viel Detail drin, so viel, ja, Leben, ja, und so viel Trubel um dich herum. Also du hast wirklich das Gefühl, das sind keine vorprogrammierten NPCs, die da stehen und warten, bis du dir den Quest abholst, sondern dann die haben alle was zu tun. Die bauen da irgendwie an einem Haus rum. So, dann stehst du vor dem Fleischer und dann ist der halt gerade nicht da. Ja, und wenn der nicht da ist, dann kannst du halt auch gerade nichts bei dem kaufen und dem nichts verkaufen. Das ist so, also es sind so,
ich finde es wahnsinnig interessant, wie jetzt mit dem Stand der Technik, wie er heute ist, also jetzt mit Red Dead 2 irgendwie das offensichtlichste aktuelle Beispiel so, dass mit diesem Hang zum Detail und mit diesem mit der Grafik und die ganzen Systeme, die da alle irgendwie laufen, ineinander greifen und du halt siehst, wie einfach Dinge passieren, wie einfach eine Welt vor sich, ja, abläuft, ja, so, dass das jetzt wieder an so einem Punkt ist, wo diese kindliche Immersion, wo wir halt damals irgendwie mit, keine Ahnung, 12, 13, 14, 16 halt irgendwie Spiele gespielt haben, so, keine Ahnung, bei mir war es Half-Life 1, wo ich dachte so, boah, what the fuck,
ja, oder was ist das? Half-Life 2 damals dann auch noch später.
Ne? Ja, eben, genau. Und dass das jetzt technisch an einem Punkt ist, wo man das quasi wieder ohne Nostalgie hervorrufen kann, so dieselbe Immersion einfach.
Ja. Ja, vor allem, was ich da auch so krass finde, ist, dass, also ich meine, ich hatte jetzt wirklich auch die günstigen Umstände, also ich muss gerade nicht arbeiten, die Uni geht gerade sehr langsam los und ich hatte jetzt gerade einfach auch nicht so viel andere Sachen zu tun, dass ich halt wirklich einfach seit Freitag wirklich tagelang nichts anderes gemacht habe. Also es ist ja klar gewesen, geil, ich werd wach, ich gehe auf die Couch, setze den Kopfhörer auf und zock Red Dead. Und das ist, also so dieses Feeling zu bekommen, ne, so wie wenn man früher so in der Schule war und so wusste, fuck, ich will nach Hause und will dieses Spiel weiterspielen, so, ne, und genau dasselbe hat es auch, ja, und es ist ein Stück weit verwunderlich, weil ich habe vieles erwartet bei dem Spiel, aber irgendwie nicht das, also das ist auch so, man kann ja Open World als Spielkonzept unfassbar doll kritisieren und
ja,
auch in Red Dead Redemption gibt es Fleiß- und Sammelaufgaben noch und nöcher, wo man ja auch sagen kann, naja, okay, das ist krasse Beschäftigungstherapie, aber es fühlt sich nicht danach an, weil diese Welt, die sie darum herum bauen, so echt und ja eben immersiv ist, dass du einfach die pure Freude dabei empfindest, das zu tun. So,
und, es ist,
ja?
Und es ist, um jetzt mal wieder konkret in dieses Spiel zu gehen, und es ist alles optional.
Ja.
Oder ein Großteil, ja, davon. Ja? Also du kannst sagen, ich, keine Ahnung, ich verdiene jetzt meine Kohle, indem ich irgendwie, weil ich Bock habe, irgendwie ständig Leute zu überfallen, dann mache ich das halt so, ja, muss halt mit den Sachen liegen. Oder ich jag, oder ich mache irgendwie das, oder ich mache irgendwie das, oder ich, ja, ich gehe nur Storyquests ab, oder ich mache nur das. Du kannst das Spiel dir, du kannst die, wie du das Spiel spielst, so bauen, wie du willst. Und wenn du das vergleichst mit einem, was auch ein ziemlich gutes Spiel war, aber halt aus anderen Gründen, mit einem Spider-Man zum Beispiel, da hast du irgendwann, das ist ein tolles Spiel und es macht einen heilen Spaß, aber es ist auch, fühlt sich irgendwann auch ein bisschen wie Arbeit an, so, okay, alles klar, ich muss jetzt da noch hingehen und da auf den Knopf drücken und dann muss ich das wieder einsammeln und dann muss ich das noch machen und das hast du da irgendwie nicht in der Form jedenfalls. Ja. Und ich weiß nicht, du bist beide als ich, also hast du auch schon mal Spoilers, du hast auch schon eine Party erlebt wahrscheinlich, ne?
Ja, also eine so, ja, ja, genau. Also ich, das ist ja auch das Krasse.
Entschuldige mich kurz.
Ich hab das Gefühl bei diesem Spiel, dass ich teilweise auch Sachen verpasse einfach. So. Ja. Je nachdem, wie du sie spielst, du verpasst Dinge.
Ja.
Und das macht natürlich auch, hat ja einen krassen Wiederspielwert, wenn du weißt, ich habe das Spiel jetzt vielleicht dann einmal gespielt und habe da beim ersten Run wahrscheinlich schon unendlich viele Stunden reingebuttert, aber ich habe halt nicht alles gesehen und ich werde halt auch beim zweiten Mal vielleicht dann noch nicht alles gesehen haben. Aber das macht es natürlich nur so, umso attraktiver, das halt nochmal zu spielen. Also ich finde es wirklich krass, wie was sie da geschaffen haben und wo du ja auch diese Party, also da, das, worauf du ja anspielst, diese, wie gut diese Charaktere dieser Bande geschrieben sind, wie greifbar die sind, wie viel Fleisch diese Personen, ja, haben, was sie für eine Persönlichkeit haben, wie viel du über die Leute erfährst in den Dialogen.
Film, also, und eine Serie. Es ist, du guckst dir das an und du bist dabei. Und genau wie du sagst, es kann passieren, dass du auf einmal in einer Situation stolperst, wo dann zwei Leute irgendwie sich unterhalten. Mhm. Und du hast das Gefühl, die würden sich auch unterhalten, wenn du nicht da wärst.
Ja, ja, und das wollte
du bist aber durch Zufall da und hörst dann diesen Moment und kannst da kurz mitreden und so. Und das ist
und es sind keine Plattitüden, dann, worüber sich unterhalten. Es sind halt wirklich tatsächlich Gespräche, wo du denkst, ja, irgendwie so ein leicht abgehobener, der Realität irgendwie nicht ganz nah gebliebener Bandenchef, der würde halt auch genauso reden.
Ja.
Und dann ist es aber eben auch nicht nur so, dass jetzt gerade der Computer sagt, die beiden unterhalten sich jetzt, sondern wenn das Gespräch vorbei ist, dann sagt meistens einer von den beiden sogar noch was zu dir, weil du daneben stehst. Dann wendet er sich zu dir und sagt dann so, na, ich hoffe, du bleibst mir wenigstens treu, Arthur. Ja, genau, und damit wirst du als Figur angesprochen und wirst noch mal so viel mehr in dieses Geschehen reingezogen. Das ist ganz, ganz groß. Also vom Writing her ist es einfach, ich weiß nicht, also ich habe wirklich sowas in der Form einfach auch noch nicht gesehen. Also ich kann es klingt total Rockstar abfeiernd und ja, jeder sagt ja auch, dass es hammergut ist, aber irgendwie kann man sich dem ja auch nicht, also kann man sich dem nicht verwehren. Es ist wirklich einfach verdammt gut geschrieben und inszeniert, ja, sowieso. Und
ich habe mich ja neu heute mit einem Kollegen darüber unterhalten, was für ein absurdes Unterfangen es ist, ein Videospiel dieser Größe zu bauen. Also ich glaube, es gibt nichts, also ich habe wirklich lange überlegt und es gibt wenige Produkte, sag ich jetzt mal, die von Leuten gebaut werden, die in der Größe und in dem Scale gebaut werden. Also da ist ein Avengers-Film irgendwie drin und da ist irgendwie ein Facebook und da ist ein iPhone drin und dann ist da halt auch Red Dead Redemption drin. Ja. So, weißt du, das ist ja so, da hast du die das technologische Engineering dahinter, wo es die Schuhe auszieht, weil die irgendwelche Sachen versuchen, die du überhaupt nicht verstehen kannst. Da hast du irgendwie Design und User Interfaces und Game Level Design und all dieser freaky Scheiß, also da kommt so viel zusammen, was dann irgendwie alles gut funktioniert. Und zu dieser Welt nochmal, du hast auch ein, also das GTA, ja, GTA ist ja so ein bisschen Sandbox-mäßig insofern, dass du halt da einfach auch Scheiße bauen kannst und es witzig findest.
Genau.
Und bei dem Spiel ist es, finde ich, so, was vielleicht auch manche Leute ein bisschen abschreckt, oder eigentlich nicht, weil du kannst es natürlich so spielen. Ich finde, dass ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich da Scheiße baue. ich hatte einen geilen Moment. Ich bin da also so entlang geritten auf meinem Pferd. Und dann bin ich einer Szene begegnet, wo eine junge Frau unter ihr Pferd gestützt ist.
Ja, ja, ja.
Du kennst die Szene.
Ja, ja.
und unter ihrem Pferd steckte und nach Hilfe rief.
Ja,
ja? Ja. Und von wegen auch, ich spiele dann immersive, ne? Also ich will dann auch so hinreiten, stehen bleiben, mit ihr sprechen, vom Pferd steigen, so, na klar, helfe ich dir, so hinlaufen, ja, das Pferd hochheben. Ja. Und dann sagt sie halt zu dir so, hä, danke, danke, bring mich mal bitte in die Stadt. Und dann war mein Pferd war so ein bisschen abseits. Dann habe ich gerade kein Problem. Da wollte ich auch so super immersive spielen und gehe dann laufe ich zu meinem Pferd zurück, nimm es an der Leine, was du machen kannst, und führe das Pferd zu ihr, ja. Also nicht steig auf und reite hin, sondern so für das Pferd zu hier, so hier ist das Pferd, kannst du draufsteigen. Und wollte dann nochmal mit ihr interagieren.
Hast du dir das Pferd geklaut?
Nee.
Das wäre so geil.
Hast du einen reingehauen?
Ich habe den falschen Knopf gedrückt.
Hast du erschossen?
Hab mir voll einen reingehauen.
Ach so, ja. Ja.
Und auf einmal fängt das Schreien an und rennt weg und so, Witness Detective. Fuck, fuck, fuck. Und ich renne jetzt so hinterher und tackle sie um. Und dann gibt's dann diese Option, so irgendwie Beat. Ich sag, ich will die jetzt nicht schlagen, bis sie schweigen anfängt. Und hab dann den Choke-Knopf gedrückt.
Ja, und hast sie erwürgt.
Hab sie erwürgt. Und es war noch schlimmer, als sie zu verprügeln, weil es einfach, du hast dann diese zwei Sekunden, wo du diesen NPC gerade erwürgst, und dann liegt sie da so, fuck. Und dann hab ich sie dann auch gepackt und hab dann irgendwie ihren Leichnam irgendwie in so einen Busch geworfen.
Okay, und darüber reden wir nie wieder so.
So, okay, also, glaub ich glaube, wegreden muss, muss ich mal eine Kippe machen, ey, war jetzt zu viel für mich.
Aber das sind ja auch genau diese Momente, die ja eben, also dieser, ne, jetzt mal abgesehen davon, dass ja, weiß nicht, 280 Tiere in dem Spiel sind und dadurch alles so lebendig wirkt. Und aber du hast ja eben, wie du meintest, das sind ja diese random Events, die dir passieren können. Es kann dir auch passieren, dass du eine Strecke lang reitest, die du schon 10-mal entlang geritten bist. Ja, und dann kommst du halt über eine Brücke und dann sind da aber ein paar Banditen, die den Hinterhalt gelegt haben, und dann bist du auf einmal im krassen Feuergefecht drin so. Und auf jeden Fall. Allein diese Unberechenbarkeit von dem Ganzen, auch wenn sich die Events natürlich nach einer gewissen Spielzeit auch wiederholen und du die dann auch manchmal schon kennst, das macht das alles noch mal so ein Stück weit. Also du weißt quasi immer nicht, was dir auf deinem Weg dahin passiert. Weiß nicht, mir ist es halt, vorhin ist es mir passiert, dass ich irgendwo im Wald unterwegs war, wollte eigentlich jagen. Und dann höre ich halt irgendwie von weit weg, höre ich irgendwie so eine Stimme. Ne? Und so, I'm a dirty old bastard, I got nothing to do in my life. Und dann hörst du immer so, wie er irgendwie was säuft und so. Und dann guck ich so über eine Bergspitze drüber, sitzt da ein Typ am Lagerfeuer irgendwo in der Wildnis und sitzt halt da mit einer Pulle Whisky und säuft. Ne? Und, so, und dann reite ich auch so langsam hin und dann sagt er so, hey buddy, why don't you have a sit on my fire? Und dann setze ich mich halt zu dem und dann sagt er halt so, also wenn du mir Whisky gibst, dann kriege ich halt eine lockere Zunge, vielleicht erzähle ich dir was Interessantes. Und dann dachte ich dann so, ja cool, vielleicht verrät er mir irgendwo, wo ich was überfallen kann oder sowas. Und dann kam aber was ganz anderes, dann erzählt er mir auf einmal so eine total heftige Geschichte, wie er damals im Krieg gekämpft hat, also im Bürgerkrieg, was er erlebt hat und wen er umgebracht wurde und wer neben ihm erschossen wurde und dass ihn das halt völlig fertig gemacht hat. Und dann ne, dann trinkt er halt die Flasche Whisky und dann trinkt er die halt und dann rutscht er so beim Abtrinken, sagt dann so bevor er trinkt, weißt du was, ich glaube, ich muss mich mal hinlegen, und dann trinkt er die halt aus und fällt besoffen vom Stuhl, ne?
Hast
und dann hätte ich ihn ausrauben können, ich dachte mir so, ey, sorry, Alter, du tust mir echt leid, Mann, das, und dann bin ich halt auch einfach weggeritten, ich habe gedacht, du musst deinen Rausch ausschlafen und dann, erhol dich, Buddy, so, und das schafft halt so schnell kein Spiel.
Also es gibt, also um es mal abzuschließen, es gibt keinen Grund, wenn man auf Videospiele steht, nicht dieses Spiel auszuprobieren. Ich weiß, es ist irgendwie, es kostet so viel Zeit und so.
Ja,
ich verstehe das alles, aber es ist wirklich, mein Beispiel ist immer noch, das ist wie, als würde Mozart bei dir damals um die Ecke spielen und du sagst dann, ja, aber es ist so viel Zeit, dahin zu gehen. Das ist so ein bisschen, ja, okay, aber das ist schon eine lame Ausrede, ehrlich gesagt. Also, Red Dead Redemption 2, ich glaube, die Empfehlung ist ausgesprochen.
Auch eine sehr offensichtliche Empfehlung natürlich, aber ja. Es ist ja auch so schwer, gerade wenn das Spiel halt so, als es neu rausgekommen war und man dann schon ein paar Stunden gespielt hat, ich hatte so instant so das Bedürfnis, ich muss jetzt mit jemandem darüber reden und ich will wissen, ob das alle anderen auch so wegbasht, wie es einen selber erwischt so. Und das ist wirklich krass und also ich bin wirklich froh, dass ich das zu Gesicht bekomme, so, das ist ganzes Stück Arbeit und leider ja auch auf Kosten von viel Arbeitszeit.
Naja, ja, ja.
Für das Spiel sind einige Beziehungen zu Bruch gegangen, Sozialleben kaputt gegangen und
Und das alles nur damit
und Mental Health angeschlagen,
ja.
weil.
Ja, ne? Das habe ich ja vorhin schon so angedeutet, ne? Also, es ist aber, wenn man mal auf der anderen Seite sieht, nicht, dass es das rechtfertigen soll, dass Rockstar anscheinend wohl vor allem früher sehr absurde und unmenschliche Arbeitsbedingungen hatte. Angeblich ist es ja durch den Skandal, den sie jetzt irgendwie sich eingetreten haben vor 2 Wochen, wo der Chef von Red Hot Redemption gesagt hat, wir haben da irgendwie mehrere 100 Stunden pro Woche gecrunched und dann alle so 100 Stunden gecrunched, das ist aber nicht so cool, ehrlich gesagt. Und dann gab es so einen kleinen Skandal, wo das resultierte, dass die Management von Rockstar quasi den Mitarbeitern erlaubt hat, zu sagen, wie es ist, bei Rockstar zu arbeiten, und das Resultat ist wohl gar nicht so dramatisch. Also es gibt die üblichen Probleme, und da gibt es wahrscheinlich genug, aber es ist jetzt nicht so, dass die alle versklavt wurden.
Ja, die Probleme, die es da gibt, die gibt es in der Videogame-Industry seit, ne? Ja. Weil du hast vorhin Avengers erwähnt, dass das auch so ein Riesending ist und auch tausende Man-Hours und so weiter. Das Ding bei Filmen ist halt, dass die Gewerkschaften haben.
Richtig.
Natürlich wird da mal jemand irgendwie so seine 10, 20 Überstunden schieben, aber das ist dann halt auch irgendwie abgesichert und er macht das irgendwie, weil er Bock drauf hat. Und bei Rockstar gibt es 100%ig auch Leute, die da Bock drauf haben. So. Ja. Und ja. Dass da halt irgendwie krass, Crunch nennt man das, halt passiert, dass irgendwie je weiter die Entwicklung des Spiels voranschreitet, muss halt irgendwie mehr reingesteckt werden, irgendwie hier, das muss fertig werden und das ist der Release-Termin und dazu muss er fertig werden. Und ja, da gab es halt in der gesamten Firma halt so ein paar Missstände. Da wurden dann auch so durchschnittliche Arbeitszeitenzahlen so veröffentlicht, wo aber auch schnell in Frage gestellt wurde, wie viel Wertigkeit die Daten haben, weil da halt auch Leute mit einbezogen wurden, die irgendwie ganz andere, die halt eher so organisatorische Positionen haben, Leute, die gar nicht mehr da arbeiten, während das Spiel jetzt gemacht wurde und so weiter. Und selbst mit der Zusicherung von der Personalabteilung, so, ey, ihr könnt darüber offen reden, so, haben fast alle, die sich dazu irgendwie gegenüber Journalisten geäußert haben, haben gesagt, so, nee, lass mal anonym machen, weil Angst um Arbeitsplatz.
Klar,
und so
weiter. Immer.
Ja. Ja, und ich fand's halt mega interessant, diese Diskussion halt irgendwie mal auf so einer größeren Scale zu sehen, auf jeden Fall.
Das ist halt, aber das ist halt ein Problem an sich in dieser Industrie. Mir ging's halt darum, was für ein wahnwitziges Unterfangen es ist, ein Produkt auf diesem Level irgendwie rauszubringen.
Jeder Entwickler in einem Interview irgendwie, den ich mal, der irgendwie ein bisschen tiefer reingegangen ist in die Materie, hat gesagt, so, das ist ein Wunder, dass Spiele überhaupt fertig werden.
Ich habe es letztens irgendwo auch gehört, da gibt es auch irgendwie irgendein Buch, wo es eben genau um die Fertigstellung von Videospielen geht, wo auch genau das eben auch gesagt wird, dass es eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist, dass diese Dinge überhaupt am Ende so funktionieren. Und ich meine, so polished und so relativ bugfrei. Also ich habe da auch leider schon 1-2 Bugs in dem Spiel jetzt auch gehabt, aber das ist immer so. Aber trotzdem auf dem Niveau so ein sauberes Ding abzuliefern, ist schon eine echte Meisterleistung. Ja. Und umso weniger der, verwunderlich ist es ja.
Der Unterschied ist halt auch, du kannst mich gerne korrigieren, wenn ich komplett daneben liege, weil es natürlich dann auch immer noch, Publisher gibt und dann die Buden, die es bauen und so, ne? Und bei Rockstar ist, glaube ich, beides irgendwie zusammen. Und ein EA oder so macht es natürlich anders. Es zeigt halt auch so dieses Unterfangen, dass die sich halt auf eine Sache konzentrieren und die geil machen. Und nicht, wir müssen alle 2 Jahre den nächsten Titel raushauen und es muss irgendwie laufen. Dementsprechend sieht dann auch meistens das Resultat aus. Da hast du dann mal Glück, weil eins gut rauskommt. Aber danach ist meistens der Nachfolger dann schon wieder lame so. Und da ist auf jeden Fall Rockstar an der Qualität, was sie da rausdroppen, nicht definitiv wahrscheinlich sogar das höchste Niveau. Ja. Also gibt es noch Studios, die irgendwie ähnlich krass auf dem Level unterwegs sind?
Naughty Dog vielleicht.
Blizzard, Naughty Dog,
ja. Naughty Dog.
Ja, und das war es dann eigentlich schon.
Also ich meine, das wird halt interessant zu sehen sein, wie sich halt, wenn es 2019 kommt, halt ein Last of Us 2 bewegen wird. Aber ich glaube, das wird halt technisch auf demselben Niveau sein, wenn nicht sogar noch. Also ja, weiß ich nicht, ob man das noch toppen kann. Das ist ja alles so.
Also das Ding bei Last of Us wird sein, dadurch, dass es keine Open World ist, wird halt der individuelle Szenenplatz halt noch viel detaillierter und
krasser. Ja, es ist halt eben story-driven, ne? Und das ist halt ja, Red Dead Redemption lebt ja eben von der Welt.
Oder es wird ein Open World-Spiel, wer weiß.
Wer weiß es schon so genau.
Battle Royale, Last of Us.
Oh Gott, ey.
Also wenn ein Spiel irgendwie Szenario für Battle Royale wäre, dann Last of Us, finde ich. Das ist eigentlich schon ziemlich geil.
Das stimmt auf jeden Fall.
Also zwischendurch irgendwie Dinge craften und so, oh fuck, da ist ein Typ, ich muss mir schnell eine Granate bauen und so Scheiß.
Ich hätte gern Red Dead Redemption, ja, Battle Royale, aber quasi weniger Zeit, also mehr Zeit. Andersrum, mehr Zeit. Also stell dir vor, du hast die Map von Red Dead Redemption und da werden jetzt 50 Spieler gedroppt. Und die sind da. Und die spielen da alle ihr Spiel. Und wenn du einen killst, dann ist der tot.
Ja.
Für immer.
Also das ist der.
Und so ein Spiel kann sich über Wochen hinziehen.
Das ist doch das, was Fallout 76 wird, so ungefähr.
So ein bisschen, ja. Okay, ja. Oh, nur, dass das noch nur. Aber da hat man ja auch nur schlimme Sachen.
Ich habe das auch letztens mal im Stream gesehen. Ich dachte so, wow, das ist wirklich. Also, ne, wenn du so eine Woche Red Dead Redemption Grafikpracht erlebt hast, da ist so ein Fallout halt schon echt gruselig irgendwie. aber ich meine, man sieht es ja auch an der Erwartungshaltung, ne? Wie du ja meinst, die fokussieren sich auf ein Ding und Rockstar hat, glaube ich, selbst die Prognose rausgehauen, dass sie am ersten Wochenende halt mit Verkaufszahlen von 8 Millionen Exemplaren rechnen. Mhm. Und ich kenne die aktuellen Verkaufszahlen jetzt nicht. Ich bin mir sicher, dass sie das auf jeden Fall so reingeholt haben.
Also im Mediamarkt am Hauptbahnhof, wo ich mal gekauft habe, war ich, glaube ich, vor mir waren zwei mit dem Spiel, die ja nichts in der Hand hatten außer dem Spiel, und hinter mir war, glaube ich, auch nochmal einer, der nur das Spiel in der Hand hatte.
Ja, ist klar. Ja, es ist schon echt heftig. Ja.
Was diese Arbeitszeitengeschichte angeht, da gab es zwei, also die, ich am besten fand, Artikel, einer auf Kotaku, sehr, sehr lang, aber halt viele Berichte, Testimonials halt direkt von Mitarbeitern, die gesagt haben, hey, so und so hat mich das betroffen. Und der Reporter, der Journalist, der Jason Schreier, der auch schon seit, keine Ahnung, 20 Jahren diesen Kram macht, Games-Journalismus, wurde von Rockstar nach in das New Yorker Büro eingeladen und hat dann gesagt, so hier, du darfst direkt mit Mitarbeitern reden. Aber was sie dann gemacht haben, ist, sie haben ihn, steht auch alles im Artikel, die haben ihn in einen Konferenzraum gesetzt mit einem Manager. Und dann haben sie einen Fernseher angemacht und dann waren da Skype-Calls aus allen möglichen Rockstar-Büros in Amerika, England, wo auch immer die ihre ganzen Städten haben. Und da saß dann halt dieser Manager in diesem Konferenzraum mit drin und in diesen Skype-Calls waren dann so halt 4, 5 Leute auf einer Couch, die gesagt haben, hey, wir sind aus dem und dem Büro. Hi. Und er meinte, das war komisch. Und der Manager war überrascht, als er ihm dann gesagt hat am Ende, dass er nicht wirklich glaubt, dass in dem Setup irgendwie wirklich ein offenes Gespräch möglich wäre, war der Manager überrascht von. Wie dem auch sei, landen auf jeden Fall in den Shownotes die Artikel. Ja. Und also jetzt die Zahlen, die mir jetzt hängen geblieben sind, dass vor allem jetzt so ziemlich genau vor einem Jahr, also so seit letztes Jahr November, der Crunch für das Spiel am härtesten war und halt viele Leute gesagt haben, sie haben so im Schnitt 50, 60 Stunden die Woche gearbeitet, je nach Abteilung halt so ein bisschen. Und der Artikel geht los mit einer Geschichte, dass irgendwie genau zu diesem Zeitpunkt vor einem Jahr irgendwie Dan Houser, der Typ, der jetzt rumläuft und irgendwie die Co-Founder Rockstar und so, also die haben halt gesagt, die Chefetage sozusagen, bei den Zwischensequenzen müssen so CinemaScope-Balken mit rein und kannst du halt nicht einfach so da reinklatschen. Da musst du irgendwie die Szene neu eindrehen sozusagen irgendwie, weil die Perspektive ja eine andere ist und so weiter. Und das ist halt irgendwie passiert, wo das Spiel irgendwie schon so in diesen Goldstatus irgendwie, wir machen jetzt QA und so weiter. Und das war dann das andere Ding, dass um auf Konsolen rauszukommen mit deinem Spiel. Ich weiß nicht, wie es bei PlayStation ist, aber vor allem bei Xbox musst du halt eine bestimmte Anzahl Stunden an QA, Quality Assurance, halt Qualitätssicherung, musst du halt nachgewiesen haben. Und das haben sie halt alles jetzt schön auf das QA-Büro in Lincoln in England, haben sie halt alles schön gebacklockt sozusagen. Und die arbeiten seit Anfang des Jahres keine 100-Stunden-Woche, aber so 80. Mhm. Und Dan Hauser hat dann so, nachdem dieses 100-Stunden-Ding irgendwie explodiert ist, hat er gesagt so irgendwie, ja, nee, die 100 Stunden, die waren nur für uns so Chefetage, so ich, der andere Dude und der Laszlo und wegen Story und so.
Also das Management, so die Seniorigen,
die Producer,
die krassen, die
Final Say-Leute.
Genau, so. Die Leute, die quasi auch irgendwie genug Geld verdienen und genug Perspektive haben. Aber das bei dem Videospiel auch, das ist nämlich auch so ein Thema, da ist wahnsinnig viel crazy Engineering und crazy Design und crazy Management dabei. Aber da ist auch ganz viel ziemlich ätzende, langwierige, immer dieselbe Scheiße malen, immer dieselbe Scheiße reinbasteln.
Das ist QA bei Videospielen. Richtig. Du spielst halt dasselbe Level 50 Mal und guckst, was da falsch läuft. Mhm. Und hatte Dan Hauser dann gesagt, so ja, bei QA haben wir Überstunden angesetzt, aber die waren nicht verpflichtend. Und dann kam keine zwei Stunden später so von Leuten aus diesem Lincoln-Büro in England kam die Meldung so, oh doch, das war hundertprozentig verpflichtend, so nach dem Motto, wenn du es nicht machst, haben wir ein Problem, sozusagen. Ja, krass. Und das sind dann die Stories, die da so rauskamen. Und dann zwei Tage später oder keine Ahnung wann es war, vier Tage später während diesem Skandal kommt ein Interview mit Dan Hauser raus, mit der GQ. Und er hat GQ gesagt, dass er das Spiel doch viel mehr magical sind, wenn man nicht weiß, wie die gemacht werden. So irgendwie. Er hat tatsächlich so Worte verwendet wie so Little Elves making video games und magical und bla. Also in seiner Position so minimal verständlich, ein bisschen realitätsfremd, der Mann, habe ich den Eindruck.
Ja, es ist halt quasi, es ist halt PR, ne? Es ist halt irgendwie der verzweifelte Versuch, irgendwie ein Spin hinzubekommen.
Wobei ich glaube, dass dieses GQ-Interview vor diesem Skandal gemacht wurde. Ich bin ja immer nicht hundertprozentig sicher, aber auch das zeigt mir, dass er da vielleicht jetzt nicht so wirklich weiß, was da so abgeht in seiner Firma.
Ja. Also ich will es nicht relativieren, ja? Aber, ich will nicht wissen, was bei Apple abgeht, ein halbes Jahr bevor das neue iPhone vorgestellt wird. Ich will nicht wissen, was bei einem Google abgeht, was bei einem Facebook abgeht, was bei einem Amazon abgeht, um Gottes Willen. Ja. Ja, was bei einem Tesla abgeht, was bei einem Mercedes abgeht. Also, ne, also, aber du hast vollkommen recht, das große Problem, gerade in dieser Branche, gerade Amerika in dieser Branche, wir haben nicht so wahnsinnig viel von den Unternehmen hier in Deutschland. Wahrscheinlich, weil wir ziemlich gute Arbeitnehmerrechte haben, weil du diese Produkte baust, indem du da Man-Hours drauf wirfst. Das ist kein Produkt, was du irgendwie automatisiert, skaliert, crazy. Das sind alles Produkte, das müssen irgendwelche Leute malen, basteln, schrauben, irgendwas. Das ist an vielen Stellen ganz, ganz 21. Jahrhundert Handarbeit. Ich habe die Anführungszeichen in der neben mir, damit ihr wisst, dass ich in Anführungszeichen spreche. 21. Jahrhundert Handarbeit. Und das ist auf jeden Fall ein Problem an sich. Und ich hoffe, dass der Skandal irgendwie dazu führt, dass da wieder mehr Stimmen lauter werden können und sich mehr Leute was trauen und mehr Leute auch sagen, okay, alles klar, habt ihr was Geiles gebaut, aber ihr habt damit jetzt auch ein Schweinegeld verdient, so, was macht das nächste Mal besser? Ja,
wäre die Sache von wegen, ihr werdet in den Überstunden, werdet ihr normal bezahlt, je nachdem welche Position und welchen Vertrag ihr habt und wenn das Spiel dann auf Metacritic eine gute Zahl hat, dann kriegt ihr die Boni.
Es wäre halt mal interessant zu wissen, wenn du da so unendlich viel Zeit reingestopft hast in dieses Spiel und das seit, weiß ich nicht, seit 8 Jahren, sage ich jetzt, also oder ja, 8 Jahren entwickelst, ob du dann danach überhaupt erstmal Bock hast, das Ding überhaupt zu spielen oder ob du erstmal da
eine ganze
Weile erstmal richtig Abstand von brauchst, bevor du dich da ransetzt und dieses Ding genießen kannst, wenn ich meine, klar, für uns ist das Ding toll und wir haben Spaß damit, aber wenn du da so viel Kraft, Energie und vielleicht auch dein Privatleben reingesteckt hast, was irgendwie auf der Strecke geblieben ist im schlimmsten Fall, dann hast du ja dann nicht ausschließlich positive Erinnerungen dran, sondern dann ist das halt auch irgendwo eine Belastung gewesen.
Und außerdem muss man einfach sagen, dass der Dev halt vor allem ein bisschen jetzt angesäuert ist, weil er es nicht spielen kann auf seinem PC. Und es muss er halt jetzt die ganzen negativen.
Also ich
boykottiere aus sozialistischem Prinzip heraus.
Ich fühle da auch mit Dave. Ich fühle auch mit einem Kumpel von mir mit, der sich das Spiel gekauft hat und es in seine PS4 reingeschoben hat. Und genau an dem Tag ist dann das Laufwerk in seiner PS4 kaputt gegangen.
Geil.
Er konnte es nicht installieren. Und ich kann mir vorstellen, wie angesäuert er, angepisst, angefressen, einfach sauer 3000 er gewesen sein muss. Und dann habe ich ihn nur gesehen, wie er jetzt seitdem nur noch Rocket League spielt.
Schade. Dave, was hörst du gerade so? Wenn du trinkst, frage ich dich, das ist gemein. Das ist sehr unprofessionell von mir. Was hörst du gerade so?
Wir hatten Off-Air, Off-Mic.
Off-Mic.
Kurz drüber geredet, vielleicht über so Post-Halloween-Empfehlung.
Ja.
Also halt so ein bisschen Leichtigkeit. Einer meiner absoluten Top 5 Lieblingssongs ever, den ich halt aus Angst, dass er sich ausleiert, wo ich aber weiß, dass es nicht tun wird, halt wirklich nur höre, wenn ich richtig Bock drauf habe, ist Head Over Heels von Tears for Fears.
Geil.
Das ist einfach nur großartig. An dem Song gibt es absolut gar nichts auszusetzen. Da hatte ich gestern Abend wieder so ein Ding, wo ich dann Live-Versionen davon rausgesucht habe. Ja, das höre ich gerade.
Geil.
Ja, ist doch gut.
Geil.
Sehr geil.
Und ansonsten habe ich jetzt dann angefangen, auf Netflix die zweite Staffel Making a Murderer zu gucken. Krass. Weil ich die erste sehr gut fand und jetzt schon interessiert war, wie das weitergeht. Während das Ding produziert, gedreht wurde, gab es natürlich die ein oder andere Newsmeldung so. Mhm. Aber die hat jetzt nicht gereicht, um da irgendwas, selbst die haben nicht gereicht, um jetzt irgendwas zu spoilern, Anführungszeichen. Ja, ist gut. Ich bin jetzt bei der vierten Folge, die habe ich gestern geschaut. Ja,
geht ab.
Sehr spannend.
Sehr spannend.
Sehr spannend.
Nicht mal die erste Staffel gesehen.
True Crime. Oh.
Das ist ja das Ding, so True Crime Sachen, so.
Stehe ich voll drauf.
Guck ich
mir. Habe ich auch eine Empfehlung übrigens.
Sehr gut. Gucke ich mir das mal an, weil so, eigentlich gucke ich so einen Kram halt nicht irgendwie gewillt, aber bei Making Murder habe ich dann gemerkt, so, okay, hier hat sich jemand halt einfach mal richtig viel Mühe gegeben, so, das auch über irgendwie so 10 Folgen zu machen.
Aber hast du auch brav nach der ersten Staffel die ganzen Kritiken gelesen, die quasi das Problem an True Crime ist natürlich, dass am Schluss müssen sie eine Serie machen, die spannend ist. Mhm. Und du musst Plot-Twists einbauen und musst die Story so erzählen, dass du natürlich auch weiterguckst. Ja, klar. Und es gibt definitiv Artikel da draußen, die den Fall nochmal aufrollen und nochmal sagen, okay, also schön, dass ihr das jetzt so für eure dramaturgische Erzählung so darstellt. Mhm. Aber es gibt auch den Punkt, den Punkt, den Punkt, den Punkt, den beleuchtet ihr gar nicht. Und der hat viel mehr dazu beigetragen, warum das so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Also das ganze Bild, der große Kritikpunkt an der Serie ist ja, dass das ganze Bild gar nicht so wirklich dargestellt wurde. Aber ich gucke sowas auch an, nicht weil ich jetzt sagen will, krass, wie der über den Tisch gezogen worden ist, sondern einfach, ich will einfach 10 Folgen True Crime Spannung haben. So, weißt du, was ich meine?
Das Schicksalende ist mir egal, ich will nur entertained werden.
Ja, am Schluss ist es eine Netflix-Serie, die eben diese Spannungsbögen hat und ja, ja. Deswegen nehme ich jetzt nicht
also alles
auf die Goldwaage.
Klar, aber nicht jetzt, um zu sagen, dass du das irgendwie komplett ignorierst, aber das menschliche Schicksal dahinter ist mir auch da auf jeden Fall irgendwie ein Anliegen.
Absolut, und da gibt es definitiv Punkte, wo man sagt, das ist crazy, was da passiert ist. Also sonst wäre die Story nicht erzählenswert.
Ja.
Ja? Also auf jeden Fall.
Also ein bisschen wird auf die Kritik in der zweiten Staffel sogar eingegangen und sie haben sich bei der Erzählung halt so ein paar, es ist ein bisschen anders, da haben wir ein bisschen mehr aufgeschlüsselt, glaube ich. Okay. Und dann diese neue Anwältin, die der diese Steve Avery da hat, die geht auf jeden Fall auch hart ab. Und du kriegst dann halt von ihr, sie rollt das ganze Ding halt nochmal auf irgendwie. Ja. Und da kriegst du dann halt Sachen mit, die in der ersten Staffel halt irgendwie auch nicht vorkamen. So Sachen, wo nicht mal seine ersten Anwälte nicht mal bei der Verteidigung drauf eingegangen sind.
Ja, ja.
Die nicht mal die irgendwie hochgezogen haben. Also ja, ist auf jeden Fall sehr cool.
Louis?
Ich empfehle mal 2 Sachen. Zum einen erstmal ein Podcast, aber der ist jetzt wahrscheinlich nichts für Dave und Johannes, weil es geht um Fußball. Und das ist der 93 Podcast, also 3 ausgeschrieben und 90 die Zahl, den ich auch nur über den Rasenfunk-Podcast quasi so drauf gestoßen bin. Das ist ja der andere Fußball-Podcast, den ich sehr gerne höre. Und da möchte ich eigentlich nur, 390s, ja. Sehr gut.
Das wäre jetzt für die drei Leute, die Video so gucken.
Die sehen sie nicht. Nicht mal das sehen sie.
Und da möchte ich eine Folge rausheben. Ich weiß leider jetzt den Folgennamen nicht, aber Johannes geht gerade auf die Seite, dann kann ich es gleich raushauen. Und zwar, falls es doch jemand abseits der des Fußballinteresses mitbekommen hat, hat der FC Bayern sich letztens mit einer wunderschönen Pressekonferenz sehr, sehr lächerlich gemacht, was man als geneigter, ich glaube, das war Oktoberfest-Suff, ich weiß gar nicht, wie die hieß.
Oktoberfeste Druff.
Feste Druff, Entschuldigung. Oder die Folge davor, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schaut einfach rein. Was die drei dort machen, ist, dass sie quasi diese Pressekonferenz Schritt für Schritt durchgehen und die Aussagen von Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß und Hamid Salihamidzic quasi peu à peu durchgehen und sich aufs Schönste und Gehässigste drüber lustig machen, was für jeden, der es nicht mit dem FC Bayern hält, ein Hochgenuss ist. Und das hat mir sehr viel Freude bereitet. Das ist einfach wirklich abseits des, wir müssen subjektiv und unkritisch über irgendwas berichten, einfach mal schön ist, wenn man sich mal über den FC Bayern lustig machen kann. Macht man ja eh viel zu selten. Und den Podcast möchte ich dann dem Fußballinteressierten ans Herz legen. Und meine zweite Empfehlung ist, ein Film, den ich auch heute in meinem Lieblingskino-Magazin Kino Plus von Rocket Beans empfohlen bekommen habe. Und zwar heißt dieser Film, den gibt es auch bei Netflix, also es ist ein Netflix-Film, der heißt meines Wissens The Night Comes On Us oder At Us. Ich bin mir jetzt bei der Präposition nicht ganz
vor sicher. Us?
Alles vor Us. Okay, alles nicht.
Alles
vor
nicht.
Us. Das ist ein Martial Arts, ich hau allen Leuten auf die Fresse-Film im Stile von The Raid.
Von den The Raid-Leuten?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist eine indonesische Produktion. Und die Story ist echt mau. Es geht um irgendeinen Triadenkrieg. Und alter Schalter, ey, ab 20 Minuten, da geht aber da richtig die Post ab. Also,
Story dann egal, sagst du.
Ja, es ist wirklich, also ich weiß nicht, wenn ihr euch noch an so Tony Jaa-Filme erinnert, so, wo er da diesen Baby-Elefanten irgendwie sucht, weil der aus seinem Dorf geklaut wurde oder die Mutter umgebracht wurde und die den Elefanten mitgenommen haben. Das geht in die ähnliche Richtung, ist aber so unfassbar brutal. Also wirklich, gibt's gleich so nach 20 Minuten gibt's die erste heftige Klopperei in so einer Schlachterei. Oh mein Gott, da wird auf Haken aufgespießt, da wird irgendwie Knochen gebrochen im Sekundentakt, da wird irgendwie Leuten irgendwas abgetrennt, dann weiß ich nicht, mit Kreissägen werden Gliedmaßen. Das ist schon fast ein bisschen Splatter und ein bisschen gory so. Also es ist so Horror-Martial-Arts. Scheiß. Das ist wirklich interessant. Ich habe dann irgendwie so nach einer Stunde muss ich dann erstmal ausmachen, weil es schon echt ein bisschen an die Nieren geht, also zumindest an meine. Und kann man sich aber mal angucken, wenn man mal wirklich so irgendwie Bock auf brutalen Mist hat. Also man ist einer der Filme bei Netflix, wo man seinen Code für die Altersfreigabe eingeben muss.
Weiß ich gar nicht, ob ich den auch kenne.
So, bei einem Film während dem Gucken zu spüren, dass man gerade einen Break braucht. Das hatte ich tatsächlich bei Mandy, falls ihr den Film gesehen habt.
Okay.
Was aber eher daran lag, dass ich aus diversen Gründen den Film unter totaler Übermüdung um 5:30 Uhr morgens geschaut habe.
Schlechte Idee
für den Film, glaube ich. Natürlich unter Einfluss von in dem Zustand war das alles ganz schön intens. Und ich hab's gefeiert, aber irgendwann dachte ich mir dann so, hey, ich guck den gerade alleine, ich kann jetzt einfach auf Pause drücken und mal kurz durchatmen.
Mandy trau mich nicht ran. Ich hätte Bock drauf, aber ich glaube,
das ist
jetzt brutal. Ist das ein Horrorfilm oder was?
Du hast ihn noch nicht gesehen.
Ich kenne, also mir sagt der Name
Story
was.
Mandy aber, nicht?
Ja.
Mandy ist quasi das ein Revenge-Thriller mit Hauptdarsteller.
Ach, ist das Nicolas Cage?
Yes. Das ist das neueste Nicolas Cage-Vehicle und das ist absolut großartig.
Echt, ja?
Mandy ist natürlich jetzt auch eine schlechte Sache, nach Mandy zu googeln jetzt. Also.
Der Film ist halt so ein
Holy shit.
So ein 70er, frühe 80er halt Psychedelic-Horror-Film, aber halt mit den technischen Möglichkeiten von heute.
Okay.
Und der Film sieht quasi so aus und wirkt so, wie die Filme wahrscheinlich wirken wollten. Beziehungsweise, wenn man sie jetzt schaut, dann nicht mehr so wirklich irgendwie sich übersetzen.
Muss ein krasser Trip sein, einfach.
Ist er wirklich irgendwie. Es ist, ja, also, ja, viele Leute, von denen ich die Meinung irgendwie danach gehört habe, waren halt mega geflasht. So Leute, die ihn im Kino gesehen haben, sind danach irgendwie raus und waren erstmal so 5 Minuten still.
Mhm. Okay.
Ist er jetzt die Riesenoffenbarung? Keine Ahnung, aber er ist mega intens, bildgewaltig, Atmosphäre, psychedelisch bedrohlich.
Also all das, was man für einen entspannten und schönen Kinoabend oder Filmabend braucht.
Ja, oder um 5-6 Uhr morgens mega bekifft und müde.
Verstehe.
Gut.
Johannes, was empfehle, bei dir denn so los?
Ich habe schon angedeutet, True Crime. Ich habe die erste Staffel schon empfohlen und ich empfehle die zweite Staffel. Ich habe mir die zweite Staffel von American Vandal reingefahren.
Das habe ich mir schon gedacht.
Und also, ich muss mal ganz kurz, also für die nicht wissen, was American Vandal ist, American Vandal ist eine True Crime Mockumentary, wie das so schön heißt.
Ach, tatsächlich, ich hatte keine Ahnung, was es ist.
Also, es ist alles gefaked. In der zweiten Staffel, der Beginn der zweiten Staffel ist quasi, ja, wir haben die erste Season gemacht und haben die bei Vimeo hochgeladen und Netflix hat es gesehen, hat es gekauft und hat dann auch mal Geld reingepumpt und es war so erfolgreich, dass wir jetzt quasi auf der Suche waren nach dem nächsten Crime, was wir irgendwie, American Vandal Crime, was wir irgendwie aufklären wollen und sind auf das gestoßen. Und es war so überzeugend drüber geworden, dass ich kurz überlegt habe, so, ist es für, also, dass es fake ist, ist klar, aber das ist nicht, dass es gespielt ist, aber ist es vielleicht doch so, dass es quasi so ein Amateur-Ding war von ein paar Freunden, die so einen Scheiß gemacht haben und dann das quasi so aufgeblasen ist? Nee, es ist tatsächlich so, die Producer und Schreiber und Regisseure sind Typen, die sind Mitte 30 und haben einfach das geschrieben. Und American Vandal 1, als ich den Trailer dafür gesehen habe, ist quasi True Crime, aber das Crime ist halt an der Highschool, also Making a Murderer, nur dass quasi, wie heißt der?
Steve Avery.
Steve Avery quasi so der Schulblödmann ist und das Crime ist, dass im Lehrerparkplatz alle Autos mit Penissen vollgemalt wurden.
Ja, genau.
Und ich habe den Trailer gesehen, hat so mega witzig, ja, aber so, wie willst du denn daraus eine Serie machen? So, der Joke ist quasi, das ist ein bisschen wie so ein Fake-Trailer gewesen für mich. Weißt du, so, ha, krass, lustig und so krass, wie gut diese Fake-Crime, True-Crime-Atmosphäre und all die Klischees, die es da gibt, irgendwie rausholen. Da habe ich mir diese Serie reingefahren und bin echt überrascht gewesen, weil die ziehen das wirklich, die ziehen das wirklich durch. Das ist wirklich 8 Folgen mit allen Twists und Turns und die nehmen das alles, diese Crime, alles, was da passiert, nehmen die 100% ernst. Nur es gibt dann immer quasi alle 10 Minuten so einen Moment, wo du feststellst, okay, das ist Käse. Also die sprechen halt davon, dass jemand Pimmel irgendwo hingemalt hat. Ne? Und die zweite Staffel geht quasi um ein neues Crime, das The Browning hieß und der Typ, den sie suchen, der Vandal, den sie suchen, der ist der Third Burglar und der hat quasi also das Crime, was er begangen hat, und es gibt noch viel, viel mehr und es geht noch viel, viel tiefer und es wird super crazy, ist das quasi sich in so einem Elite, in so einer Elite-Schule in der Mittagspause alle irgendwie was ins Essen bekommen oder ins Trinken bekommen und dann sich dann alle einscheißen. Und dann hast du halt so Videoaufnahmen von irgendwie Dutzenden von Schülern, die durch den Flur rennen und es irgendwie nur versuchen, aufs Klo zu kommen, wenn sie es nicht schaffen. Und es ist auch sehr graphic an manchen Stellen, wo du denkst so, Aber auch hier wieder, zweite Staffel, die perfekte Mockumentary. Sie bringen es wirklich, also alle Klischees einer True Crime Mockumentary werden irgendwie an den Tag gebracht. Und es ist auch so ein bisschen diepe Message dabei, weil es dann auch viel darum geht, irgendwie Kinder und Jugendliche heutzutage, Social Media, wie damit umgegangen wird, wie alle irgendwie in diesem Drama sind. Es ist auch traurig, also nicht traurig, in dass du heulst, aber auch so ein bisschen so, wow, krass, ist schon echt eine Hälfte Story und so. Also es ist wirklich eine lustige und gute Story und man sollte sich jetzt nicht so sehr davon ablenken lassen, dass es halt so Pipi-Kaka-Humor ist. Das ist es, aber es ist auch irgendwie mehr. Also es ist wirklich gut gemacht. American Mental Season 2 kann ich stark empfehlen. Und die letzte Empfehlung für heute ist...
das so, wollen wir noch sehen, Johannes.
Nee, ist jetzt durch. Also du hast jetzt 3 Empfehlungen rausgehauen, du hast 2 Empfehlungen rausgehauen, ich habe jetzt 2 rausgehauen, das war's jetzt. Die nächste Empfehlung musst du leider aufheben.
Hm. The Good Place.
Oh. Habe ich, schneide ich raus. letzte Empfehlung ist sowohl eine Demo als auch eine Band als auch ein Konzert, das am Dienstag, am Samstag, dem 2. November stattfinden wird. Freunde der Show, Shameless Plug quasi. Die Band heißt Maffei, wie Maffei, nur mit I statt Y.
Ich wollte schon gerade einen Peter-Witz machen.
Die machen so, keine Ahnung, wie man das nennt, ich will dir nicht auf die Füße treten, so deutsch emo rock,
okay,
so ein bisschen wie Turbostart, also auch gut, sehr gut sogar, sehr eingängig und spaßig und zum Mitwippen, man muss auf die Genre stehen, dem ist klar, aber die treten zusammen mit Knarre, Maffei und Knarre treten zusammen am Samstag auf. Checkt euch mal die Demo ab, wenn ihr auf sowas steht und wenn ihr in Berlin seid, checkt mal Fatzebook für die Veranstaltungsdetails. Mhm. Und damit würde ich sagen, beenden wir die heutige gruselige Story.
Das ist völlig richtig und dann können wir gleich in dem Zusammenhang nochmal erwähnen, dass wir auch jetzt auf Spotify sind.
Spotify?
Und jetzt,
Spotify
gibt es,
haben eh schon abgeschaltet.
Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Wir sind bei Spotify.
Tatsächlich, ja.
Jetzt müsst ihr uns hören.
Es gibt keinen Ausweg mehr. Wir sind jetzt überall vertreten.
Wenn ihr uns jetzt gerade nicht hört, dann müsst ihr jetzt
dann müsst ihr jetzt auf Spotify gehen und
genau,
da
genau.
abonnieren, followen, liken.
Check mal ab, sucht mal nach 1024 bei Spotify ausgeschrieben, die Worte hintereinander. In der Reihenfolge, in der ich sie gerade eben wiedergegeben habe, 10, 2 und 4, nicht der Größe geordnet, sondern so wie man sagt, 10 und 2 und 4.
Einfach die Zahlen ausgeschrieben.
Genau, das waren wir von 10, 2, 4.
Ui.
Das reimt sich nicht so ganz gut, ne?
Du bist zu spät, Johannes.
Das reimt sich nicht so gut. Das waren wir, hier seid hier. Heute mit Louis.
Adieu.
Und mit Dave.
Wunderschönen Abend.
Und mit mir, Johannes, passt auf euch auf, lasst euch nicht anquatschen. Bis bald.